Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Gerhard Schröder.
Schön, dass Sie dabei sind. In einer Woche beginnt die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland und die Vorfreude darauf ist ziemlich groß, nicht nur bei Tausenden von Fußballfans.
Die Euro ist eine große Chance für den Zusammenhalt in unserem Land, gerade in Zeiten, in denen Europas Werte von innen und von außen bedroht werden, können wir mit der Euro zeigen, Sport und demokratische Werte gehören fest zusammen. Das ist unsere Visitenkarte als Gastgeber dieser Euro.
Bundesinnenministerin Nancy Faeser war das. Sie hofft auf die verbindende, die einigende Kraft des Fußballs. Einen Stimmungsaufheller könnte dieses Land ja tatsächlich ganz gut gebrauchen. Gesellschaftlich, politisch, aber sicher auch ökonomisch. Und darauf hoffen auch viele Städte, die den Großteil der Kosten dieses Turniers werden tragen müssen. Während der Europäische Fußballverband UEFA schon jetzt als der große Gewinner dasteht mit geschätzten Einnahmen von 2,4 Milliarden Euro. Wer profitiert von dieser Europameisterschaft? Wer zahlt drauf? Darüber wollen wir diskutieren. Heute im Wortwechsel mit Stefan Meyer. Er ist sportpolitischer Sprecher der CDU-CSU im Bundestag und er ist zu uns ins Berliner Funkhaus gekommen. Zugeschaltet sind uns Heike Sudmann von der Linkspartei in Hamburg und Christian Rusche vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Ganz herzlich willkommen in die Runde. Herr Meyer, an Sie die Frage, wie groß ist Ihre Freude auf die Europameisterschaft als Politiker, aber auch als Fußballfan?
Ja, vor allem als Bürger freue ich mich wirklich auf die Fußball-Europameisterschaft. Ich glaube, sie kommt jetzt zum richtigen Zeitpunkt. Sie haben erwähnt, unser Land kann eine Stimmungsaufhellung ganz gut gebrauchen. Wir liegen ja so ein bisschen momentan, hängen ja so ein bisschen in den Seilen, teilweise ökonomisch, aber vielleicht auch so stimmungsmäßig, was die Mentalität anbelangt, was eine gewisse Tristesse anbetrifft, die sich bei uns im Land breit gemacht hat. Ich glaube, unser Land kann ganz gut ein Ereignis gebrauchen, hinter dem sich doch ein Großteil der Bevölkerung versammeln kann, das so ein modernes Lagerfeuer darstellt. Und ich freue mich natürlich auch auf den sportlichen Aspekt. Ich glaube, unsere Mannschaft hat in den letzten Monaten gezeigt, dass sie doch auch zu guten Leistungen in der Lage ist. Also in vielerlei Hinsicht, glaube ich, ist die Fußball-Europameisterschaft ein Grund zur Vorfreude und vielleicht auch zu einer gewissen Begeisterung. Und vielleicht gibt es ja so eine Neuauflage des Sommermärchens von 2006. Ich glaube, unser Land könnte dies ganz gut gebrauchen.
Frau Sudmann, Hamburg ist ja eine von 10 Städten, in denen Spiele der Europameisterschaft ausgetragen wird. Mit welchen Erwartungen blicken Sie da auf die EM?
Naja, zum einen haben wir in Hamburg ja gerade den Aufstieg des ersten FC St. Pauli gefeiert. Insofern ist die Fußballbegeisterung noch groß. Wir gucken natürlich bei der EM nochmal anders, weil es einfach ganz andere Rahmenbedingungen sind. Ich glaube schon, dass sich viele freuen, guten Fußball zu sehen. Gleichzeitig ist das so, was Herr Meyer gerade ansprach, immer so ein bisschen das Gefühl mit Brot und Spiele. Also haben wir jetzt mehr Ablenkung oder geht es wirklich auch um den Sport? Und das ist, würde ich sagen, bei der EM nicht immer so deutlich, dass der Sport auch wirklich ganz, ganz weit im Vordergrund steht. Aber nichtsdestotrotz, wir werden riesige Public Viewing Areas hier haben. Insofern, glaube ich, sind sehr viele Menschen sehr froh. Wenn ich Frau Faeser höre, die so sagt, die Demokratie wird gestärkt, da bin ich noch bei der Frage, wie weit eigentlich die UEFA da eine Demokratiestärkung braucht, weil in den 230-seitigen Verträgen ja auch drin steht, es soll doch bitte schön keine Demonstrationen rund um die Fan-Arena geben, rund um das Stadion hier in Hamburg. Das ist nicht so demokratisch.
Herr Rusche, als Ökonom blicken Sie ja auch auf die harten Fakten. Die Bundesregierung und nicht nur die wäre sicher froh, wenn die lahmende Konjunktur hier im Land einen kleinen Anschub bekäme. Was kann die Europameisterschaft wirtschaftlich bewegen?
Also in der Tat ist es so, dass Deutschlands Wirtschaft mehr oder weniger auf der Stelle tritt, insbesondere weil der private Konsum sich als Bremse erwiesen hat. Und hier kann die EM natürlich einen wichtigen Impuls setzen. Die Realeinkommen zeigen wieder langsam nach oben. Wenn hier ein bisschen mehr Zuversicht ist, die deutsche Mannschaft auch relativ weit kommt, dann kann das, glaube ich, wichtige Impulse setzen. Und da oben drauf kommt natürlich noch der Marketing-Effekt, dass wir eben auch zeigen können, dass wir immer noch gut organisieren können und dass man auch hier schön Urlaub verbringen kann.
Herr Meyer, Sie haben den Vergleich zu 2006, dem sogenannten Sommermärchen, gezogen. Was hat dieses Sommermärchen für Sie ausgemacht und was würden Sie sich da wieder wünschen?
Naja, ich kann mich noch ganz gut erinnern. Ich war relativ jung im Bundestag, war auch jung im Sportausschuss oder neu im Sportausschuss 2006. Und ich hatte schon den Eindruck, dass die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 einerseits im eigenen Land, in Deutschland, einiges verändert hat. Ich kann mich noch gut erinnern, das Wetter war überraschenderweise über die gesamten 4,5 Wochen fast ausschließlich exzellent. Es hat nur ganz, ganz wenig geregnet. Die Sonne hat fast ständig tagsüber geschienen. Und wir waren damals ja auch wirtschaftlich in keiner ganz einfachen Situation. Der kranke Mann Europas, haben manche Magazine getitelt. Und ich habe schon den Eindruck gehabt, dass dieses sogenannte Sommermärchen dazu beigetragen hat, dass wir einen gesunden Patriotismus entwickelt haben. Man hat reihenweise gesehen, dass Hunderttausende von Menschen die Deutschlandfahne geschwenkt haben, die Fahne bei der Wohnung rausgehangen haben. Es war kein überzogener Nationalismus, der uns leider teilweise heute begegnet in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern, sondern es war, glaube ich, ein gesunder Patriotismus. Wir haben uns über die Erfolge der eigenen Mannschaft gefreut. Wir haben uns aber auch über die Erfolge der anderen Mannschaften gefreut. Es hat zur Stimmungsaufhellung im eigenen Land beigetragen. Und ein zweiter wichtiger Aspekt des Sommermärchens war, dass wir, glaube ich, ein sehr gutes Deutschlandbild nach außen vermittelt haben. Uns Deutschen werden ja immer so ein paar Vorurteile zugeschrieben, oder vielleicht sind es auch manchmal gar keine Vorurteile. Wir können im Grunde genommen ganz gut organisieren. In Deutschland ist vieles pünktlich, nicht alles, wie wir jetzt auch in der Bahn miterleben müssen. Aber wir haben im Grunde genommen so diesen Ruf, ganz gut im Organisieren zu sein. Was uns nicht immer so zugeschrieben wird, ist Begeisterung, ist gute Stimmung, ist Humor, ist eine gewisse Ausgelassenheit. Und ich glaube, ich habe das auch erlebt. Ich war damals Vorsitzender der deutsch-britischen Parlamentariergruppe und gerade in Großbritannien gab es ja ein sehr dezidiertes Deutschlandbild vor der Weltmeisterschaft. Und mir hat der damalige deutsche Botschafter dann versichert, dass sich das Deutschlandbild in Großbritannien durch die WM 2006 nachhaltig verändert hat und vor allem verbessert hat. Und sowas, glaube ich, kann ein Sportgroßereignis schon bewirken. Einerseits ein Land, den inneren Zusammenhalt im eigenen Land zu stärken, auf der anderen Seite aber auch eine gute Visitenkarte in die Welt abzugeben.
Frau Sudmann, überfrachten wir den Fußball damit nicht oder ist das tatsächlich realistisch? Hat der Fußball diese Kraft? Im Vergleich zu 2006 hat sich ja nun einiges verändert. Rechtspopulismus ist in den Parlamenten, wir haben gesellschaftliche Polarisierung, wir sprechen viel über Extremismus. Kann der Fußball hier tatsächlich einigen, wo das die Gesellschaft und die Politik aus eigener Kraft nicht können?
Anscheinend können Sie Gedanken lesen, obwohl Sie mich gar nicht sehen können. Ich habe schon ein bisschen das Gefühl, es ist eine Überfrachtung, weil natürlich ist es toll, wenn sich viele zusammensetzen und gemeinsam Sport gucken und auch andere Fußball gucken und auch andere Mannschaften anfeuern. Aber gerade jetzt, wo wir erleben, wie die AfD hier Stimmung machen kann, wie es ganz eindeutige Hetze von rechts gegen Menschen gibt, auch gegen die Nationalitäten, die wir jetzt auch hier zu Gast haben werden, sehe ich nicht, dass der Fußball alleine jetzt das machen kann. Das kann auch kein Mensch erwarten. Es ist eher die Frage, ob das wirklich genutzt werden kann, zu sagen, guckt doch mal, das, was euch die AfD erzählt und was euch die Nazis erzählen, hat nichts mit dem zu tun, was wir hier irgendwie erleben. Und wenn wir dahin kämen, dann könnte man auch ein bisschen mehr den inneren Zusammenhalt stärken, aber das kann weder der Fußball leisten, das müssen wir als Gesellschaft, wir als PolitikerInnen müssen es leisten. Es müssen die Sportlerinnen auch generell leisten und sagen, es geht hier darum, um eine Völkerverständigung durch den Sport. Und das muss immer deutlich werden. Es geht nicht darum, wer hat jetzt das meiste Geld gehabt, um die beste Mannschaften auszustatten, sondern wirklich, es soll der Sport im Mittelpunkt stehen. Und ich bin da nicht ganz so optimistisch. Es kann jetzt für 4-5 Wochen gut aussehen, nachdem wir vielleicht die schlechten Ergebnisse nächsten Sonntag oder die guten Ergebnisse, keine Ahnung, verkraften. Aber es wird nicht so sein, dass jetzt der Fußball deswegen der Heilsbringer sein wird.
Die Frage ist ja auch, Herr Rusche, gerne auch an Sie, die Nationalmannschaft als Identifikationsfläche, welche Figur, hinter der sich alle vereinigen können. Sehen Sie das noch so?
Ich weiß nicht, ob es die Nationalmannschaft ist, aber dieses Event als Fußball, also die Fußball zusammenzuschauen, das würde ich eher als das Einigende sehen. Also nicht, dass man sich irgendwie trennen kann, sondern dass man auch durchaus mit Gästen aus anderen Ländern eben zusammen sich eben Spiele anguckt und dann auch hofft, dass man eben schöne Spiele sieht und nicht einfach nur, wie soll ich das sagen, sich da auch teilen lässt, sondern dieser Sport eben auch, dass der Menschen zusammenbringt, insgesamt auch, wenn man vielleicht verschiedene Mannschaften präferiert, dass man trotzdem zusammen da sitzen kann und ein Bierchen trinken kann.
Ich hätte gerne noch mal einen Punkt ergänzen zur Nationalmannschaft, der mir jetzt gerade noch mal so einfällt. Es gab ja vor kurzem eine Umfrage, wo irgendwie 20 oder 30% gesagt haben, sie würden es ja lieber sehen, es wäre jemand Kapitän der Nationalmannschaft, der wirklich richtig schön weiß aussieht. Und das könnte noch mal vielleicht mehr zum Umdenken führen, wenn man sieht, wer alles in der deutschen Nationalmannschaft spielt. Dass es eben nicht die klassischen weißen Männer sind. Und das wäre vielleicht auch noch mal ein gutes Signal.
Das ist eine Umfrage des Westdeutschen Rundfunks. Vor 2 Wochen, glaube ich, ist sie ungefähr publiziert worden. Danach sagen 21% der Befragten, sie hätten gerne mehr weiße Fußballer in der deutschen Nationalmannschaft. Und 17%, wenn ich das recht in Erinnerung habe, sagen, ein Kapitän mit türkischen Wurzeln, das passt ihnen eigentlich auch nicht so richtig. Herr Mayer, diese Ergebnisse, wofür sprechen die? Dass die Nationalmannschaft vielleicht doch sehr unterschiedlich betrachtet wird.
Ja, das ist offenkundig so. Aber ich freue mich sehr darüber, dass da doch eine breite Phalanx sowohl der Bürger als auch der Sportler selbst gegenteiliger Auffassung ist. Also ich fand es sehr bemerkenswert, als der Joshua Kimmich in der Pressekonferenz mit dieser Umfrage konfrontiert wurde, hat er, und man bemängelt ja manchmal immer so, dass Fußballer in der heutigen Zeit nichtssagende Interviews geben und sich nicht mehr richtig artikulieren. Er hat sofort gesagt, das ist Quatsch. Ihm würden seine Mitspieler massiv fehlen. Und da bin ich vollkommen der Auffassung von Frau Sudmann. Ich glaube, dass unsere Nationalmannschaft eben gerade ein wunderbarer Kontrastpunkt ist zu einer Entwicklung, die wir leider im eigenen Land momentan sehr nachdrücklich spüren, nämlich der von mir auch schon erwähnten stärkeren Polarisierung unserer Gesellschaft, leider auch Radikalisierung, Abnahme der Hemmschwelle, wenn es darum geht, auch das Gegenüber physisch zu attackieren, vor allem wenn es sich auch um Politiker handelt. Und unsere Mannschaft, unsere Nationalmannschaft steht eben für Vielfalt. Und wir freuen uns alle, wenn sie möglichst weit im Turnier kommt. Aber sie kommt nur deshalb weit im Turnier, weil eben ganz unterschiedliche Typen da mit drin sind und eben nicht nur die weißen oder jungen weißen Männer in diesem Fall. Und ich glaube, natürlich hat Frau Sudmann insoweit recht, als dass man den Sport auch nicht überhöhen darf. Und vor allem darf man auch vom Sport nicht zu viel verlangen. Und ich bin ja weit davon entfernt, jetzt von der Euro 2024 als Allheilmittel oder als Heilsbringer zu sprechen. Oder dass allein die Euro jetzt eine 180-Grad-Drehung vollzieht, was die Stimmung in unserem Land anbelangt. Aber ich glaube, die Euro kann einen wichtigen Beitrag leisten.
Fanden Sie die Reaktion auch angemessen? In Erinnerung geblieben ist ja auch sowohl vom Bundestrainer wie vom Deutschen Fußballbund Kritik an der Umfrage selbst. Wie kann man 2 Wochen vor der Europameisterschaft so eine Frage stellen und das Thema damit überhaupt so in den Fokus bringen, Frau Sudmann?
Ich habe schon mich ein bisschen gefragt, wieso diese Umfrage. Andererseits war, glaube ich, die Argumentation, wir haben Stimmung aufgenommen. Ich finde gut, dass jetzt sozusagen das Ergebnis bekannt ist, weil das zeigt, liebe Leute, wir müssen da noch ganz schön viel tun. Und wir müssen auch nochmal darüber reden, wieso wird eigentlich mal wieder diese Einteilung gemacht? Wieso geht es nicht um den Sport? Wieso geht es nicht darum, wer spielt jetzt am besten Fußball? Wer ist am besten geeignet, die Nationalmannschaft dann auch zu unterstützen und dazu beizutragen, dass sie gewinnt? Insofern würde ich jetzt im Nachhinein sagen, ist vielleicht ganz gut, dass es auch mal klare Worte gegeben hat, also auch, was der Nationaltrainer gesagt hat. Aber es ist schon ein bisschen komisch. Man fragt sich immer, wie weit haben die Medien auch das Gefühl, sie müssen jetzt dem nachkommen. Also weil, ne, wir erinnern uns an den Spruch, ich möchte Herrn Boateng nicht als Nachbar haben. Das war ja auch schon so ein Hammer damals.
Von Alexander Gauland, damals genau. AfD-Fraktionsvorsitzender.
Genau, Sie haben recht. Also das ist schon so, dass es immer nicht ganz klar ist. Ist es wirklich eine Umfrage, die dazu auch beiträgt, zu gucken, wo ist das Problem? Oder ist es eine Umfrage, die jetzt die Rechten, die AfD oder so noch weiter stärkt?
Mir ist in Erinnerung, die deutsche Nationalmannschaft, der Deutsche Fußballbund, vor 10 Jahren haben sie ja sehr offensiv das Bild der deutschen Nationalmannschaft versucht, nach außen zu tragen. Wir als multikulturelle Gruppe, Menschen, die hier in Deutschland sind, Fußballer der Spitzenklasse, die ganz unterschiedlicher Herkunft sind, unterschiedlicher Religion, unterschiedlicher Kultur, die sich hier zusammenfinden. Also die Nationalmannschaft als multikulturelles Vorzeigeprojekt. Hat das nicht funktioniert oder beziehungsweise heute wird das nicht mehr so in den Vordergrund geschoben? Ist dieser Versuch, die Nationalmannschaft so auch nach außen zu tragen, gescheitert?
Ich glaube, dass sich die Frage nicht beantworten lässt, ohne natürlich auch in dem Kontext die sportlichen Leistungen der Nationalmannschaft mit ins Kalkül zu ziehen.
Und die waren nicht gut.
Die waren 2014 exzellent. Sie haben ja darauf richtigerweise schon wieder angespielt. Wir sind Fußball-Weltmeister geworden. Und dann gab es ja doch eine gewisse Tristesse in den letzten Jahren. Vorzeitiges Ausscheiden in der Vorrunde bei Weltmeisterschaften, schwaches Abschneiden auch bei Europameisterschaften. Und das ist nun mal so, das kann man gut oder schlecht finden, aber die Wahrnehmung der Nationalmannschaft vermittelt sich natürlich sehr stark durch den sportlichen Erfolg. Und wenn der nicht da ist, dann ist natürlich auch per se die Wahrnehmung einer Mannschaft oder natürlich ist die immer noch leider die Männernationalmannschaft stärker als die Frauennationalmannschaft, die zwar jetzt auch leider eine nicht so erfolgreiche WM hatte, aber ja sehr schöne Erfolge auch in der Vergangenheit hatte, so das Aushängeschild des DFBs. Und klar, wenn die Erfolge ausbleiben, dann ist die Kritik sehr schnell da und dann ist es auch nicht so einfach, über diese Mannschaft wichtige andere Attribute und Themen zu vermitteln, wie beispielsweise die kulturelle, die religiöse Vielfalt, die in der Mannschaft gebündelt ist. Und deswegen würde ich jetzt nicht, weil Sie gefragt haben, ist dieses Projekt gescheitert? Nein, es ist nicht gescheitert, weil die Nationalmannschaft nach wie vor, genauso wie vor 10 Jahren, für kulturelle, für religiöse Vielfalt steht.
Vielleicht lässt es sich ja auch positiv wenden, dass es jetzt als Projekt gar nicht mehr notwendig ist, weil es eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, wie wir vielleicht nicht für alle in der Bevölkerung, aber es ist eine Selbstverständlichkeit, dass die Nationalmannschaft eben multikulturell ist, multireligiös ist. Das muss man nicht mehr in den Vordergrund stellen. Ich bin ja auch eine Optimistin, deswegen würde ich auch vielleicht lieber den optimistischen Dreh da jetzt reinbekommen. Mhm.
Herr Mayer, mir hat dieses Bild, die Fußball-Europameisterschaft als großes Lagerfeuer, wo sich ein Land hinter drumherum versammelt, ganz gut gefallen. Es ist in jedem Fall ein Lagerfeuer, das romantisch wirkt, aber natürlich auch in modernen Zeiten ein hochkommerzialisiertes Lagerfeuer ist. Und damit kommen wir zu dem Teil, der natürlich mit zur Diskussion über diese Europameisterschaft gehört, nämlich die Frage, wie teuer ist das eigentlich alles und wer zahlt am Ende dafür? Ganz erhebliche Einnahmen wandern an den Europäischen Fußballverband. Den Großteil der Kosten tragen die Städte und Gemeinden, damit letztlich der Steuerzahler. Diese Aufteilung bereitet die Ihnen Unbehagen?
Naja, die Aufteilung war natürlich in der Vergangenheit auch nicht anders. Also es war immer schon so, das gilt auch für Olympische Spiele, aber auch natürlich für Fußball, Europa, für Weltmeisterschaften. Diese Rechte hat ein Verband in Händen, in diesem Fall, was die Europameisterschaft anbelangt, die UEFA. Und natürlich finanziert sich die UEFA auch maßgeblich über die Austragung alle 4 Jahre der Fußball-Europameisterschaft. Sie gibt auch einen Großteil der Einnahmen wieder zurück an die Mitgliedsverbände. Es gibt Antrittsgelder, es gibt natürlich auch Prämien für die einzelnen Mannschaften, je nachdem, wie weit sie kommen. Und natürlich entstehen Kosten durch ein derartiges Turnier. Aber ich wehre mich immer so ein bisschen gegen diese, finde ich, etwas pauschale, gegen diesen pauschalen Vorwurf, der Fußball wäre überkommerzialisiert. Der Fußball war immer kommerzialisiert, das gehört zur Wahrheit auch mit dazu. Natürlich stoße ich mich persönlich an Dingen, wie jetzt, dass Mbappé über 100 Millionen Euro Handgeld bekommt für seinen Wechsel von Paris Saint-Germain nach Real Madrid oder zu Real Madrid. Und auch wenn man sich die Gehälter der Fußballprofis ansieht, da wird einem teilweise schon schummrig, wenn man weiß, wie hart der überwiegende Großteil unserer Bevölkerung arbeiten muss und wie wenig sie im Vergleich dazu verdienen. Aber es ist nun mal so, dass der Fußball Kommerz war. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass es richtig ist, dass Deutschland sich als guter Gastgeber präsentiert. Wir sind ja nicht Veranstalter. Dieses Mal ist es ja anders als bei der WM. Da war der DFB Mitveranstalter. Dieses Mal ist alleiniger Veranstalter die UEFA. Und natürlich verdient die UEFA Geld damit, mit den Markenrechten, mit Sponsoring. Aber es profitiert auch die Wirtschaft davon, vielleicht nicht so viel, wie man gerne möchte, aber es wird die Gastronomie, es wird die Hotellerie, es wird der Einzelhandel davon profitieren. Man darf, glaube ich, auch bei dieser Rechnung, in Anführungszeichen, was kostet die EM und wer profitiert davon, nicht immer sich nur auf diese 4,5 Wochen kaprizieren, sondern ich glaube, man muss schon auch mit in die Erwägungen einstellen, dass eine gewisse nachhaltige Wirkung auch entfaltet wird. Ich gehe davon aus, das Finale am 14. Juli, egal wer da auf dem Platz stehen wird, werden weltweit deutlich über 300 Millionen Menschen sehen. Das ist natürlich auch eine Werbung für Berlin, für die Austragungsorte, aber für Deutschland insgesamt. Und das hat auch mit Sicherheit eine nachhaltige Wirkung.
Herr Rusche, Ihr Institut, Sie haben das mal genauer durchgerechnet. Was bringt so ein großes Ereignis für die Wirtschaft eines Landes, haben das auch für 2006 mal durchgespielt. Ist das so? Bringt das tatsächlich unter dem Strich für die Wirtschaft einen Impuls oder ist das eher gering?
Also da muss man da immer sich bewusst machen, dass es da so drei große Effekte gibt. Für die WM 2006 hatten wir natürlich einerseits vorher Investitionen in die Spielstätten und so weiter. Dann hatten wir natürlich das Turnier und dann natürlich diesen Marketing-Effekt drüber hinaus. So, und wenn man nur die Zeit um das Turnier herum sieht, sieht man nicht wirklich was in den Wirtschaftszahlen, hat aber damit zu tun, dass der Konsum sich da in diesem Zeitraum verlagert hat. Also die Leute reisen dann eben in die Spielstätte, gehen lieber zusammen Bier trinken, essen eine Grillwurst anstatt eben ins Restaurant. Das heißt, wir sehen Bereiche, die da profitiert haben und wir wissen aber auch, dass es Effekte gibt, die wir in den Zahlen nicht finden. Aber wenn wir so 2006 uns anschauen, ist eigentlich der Konsum vollkommen flach gewesen. Aber man muss eben im Bewusstsein haben, dass da auch andere Effekte mit dabei waren.
Aber es ist doch eigentlich erstaunlich, weil da kommen vermutlich hunderttausende Fußballfans in die Städte, die konsumieren doch. Ich habe eine Zahl gelesen, der Handelsverband, der rechnet mit Milliardeneinnahmen dadurch. Oder ist das dann quasi nur die Kompensation dafür, weil andere Gäste nicht kommen?
Also man muss ja natürlich sehen, ein Hotelzimmer kann man nur einmal vergeben. Das heißt, fast die Hälfte aller Gaststätten und Hoteliers in den Spielstätten erwarten positive Effekte. Ne, da sehen wir das. Aber dann kommen eben erstens da keine anderen Gäste und vielleicht bleiben auch andere fern, reisen erst gar nicht nach Deutschland oder Deutsche reisen vielleicht woanders hin, weil sie sich den Trubel nicht geben möchten. Na, das heißt, die Effekte sind da, aber im Großen und Ganzen sind die nicht wirklich auffällig.
Also unter dem Strich können wir nicht darauf hoffen, dass die Wirtschaft dadurch insgesamt einen Schub bekommt.
Das können wir nur hoffen, wenn natürlich der Funke quasi über die Euphorie auf die Gesamtwirtschaft überspringt. Das heißt, wenn das so ein positives Zeichen setzt, dass quasi jetzt Krisen vorbei sind, jetzt geht's aufwärts, die Leute wieder mehr konsumieren, dann kann es auch in weiteren Branchen positive Effekte zeitigen und dann sieht man das auch in den ganzen Zahlen.
Ich finde, Ihr Kollege Herr Grömling hat das ja sehr schön beschrieben, also auch beim IW ist, der hat ja gesagt, es ist kein Konjunkturfeuerwerk. Und das haben wir ja auch nach dem Sommermärchen wirklich so nicht erlebt, dass man jetzt sagen konnte, es ist ein Konjunkturfeuerwerk. Ich glaube, das wird teilweise wirklich überhöht. Herr Rusche hat ja schon gesagt, in einzelnen Bereichen mag es dann mehr Umsatz geben, aber dafür bleiben andere Touristen oder so weg. Ich würde gerne nochmal darauf eingehen, wer bezahlt eigentlich und wer gewinnt, weil man kann das eigentlich wirklich sehr kurz und sehr schön zusammenfassen aus meiner Sicht. Die Steuerzahlerinnen blechen und die UEFA sahnt ab. Wenn ich mir angucke, es gibt eine Untersuchung vom, ich glaube ZDF und Spiegel waren es, die haben mal die bisher bekannten Ausgaben zusammengerechnet und sagen, dass Bund, Länder und Städte, also die Städte, wo die EM ausgerichtet werden, zusammen gut 650 Millionen Euro Ausgaben haben, inklusive der Steuerbefreiung, der Steuergeschenke für die UEFA. Und dass die UEFA, Sie haben es ja gesagt zu Anfang, Herr Schröder, von Einnahmen in Höhe von 2,4 Milliarden Euro ausgeht, das soll als Reingewinn 1,7 Milliarden Euro nachbleiben. Und das hat es ja auch schon bei früheren EMs gegeben und auch bei der FIFA, bei der WM. Es ist nicht klar, wie diese Gelder, die als Gewinn verbleiben, wie die eigentlich ausgeschüttet werden. Also ich kann nicht nachvollziehen, welche Summen, die immer angegeben werden, welche von diesen Summen gehen wirklich zum DFB, gehen zu den einzelnen Ländern, gehen in welche Sportvereine rein. Das ist wie so eine Blackbox. Es wird immer gesagt, ja, wir investieren das Geld wieder in den Sport. Aber ich sehe es in der Sportinfrastruktur nicht. Und das würde ich sagen, es ist kein Naturgesetz, dass diese Verträge, die die UEFA und auch das IOC zum Beispiel machen, dass die so aussehen müssen, dass die gesamten Gewinne schön zu UEFA oder zu IOC gehen, dass aber die Kosten, dass die für die Allgemeinheit bleiben.
Hm. Herr Rusche, bitte.
Genau. Also da muss man natürlich die Zahlen sich mal ein bisschen genauer anschauen. Also ist in der Tat über 600 Millionen Kosten für die Städte, aber wenn man das nur die Veranstaltungen ansieht, sind das eigentlich nur knapp über 200 Millionen. Ja? Ein großer Teil sind eben Modernisierungen in den Stadien und da ist natürlich die Sache, die werden dann so oder so früher oder später angefallen. Ja, und wenn man allein die Veranstaltungen sich anschaut, geben die Städte ungefähr um die 20 Millionen pro Stück aus, also für die Fanzonen, für die Organisation, für Personal und so weiter. Und da ist, wenn man sich das beispielsweise mal bei Leipzig anschaut, durchaus naheliegend, dass sich das da auch rechnet. Ja, also beispielsweise Leipzig, wenn ich mich richtig erinnere, hat 4 Spiele, 42.000 kommen ungefähr pro Spiel. Das heißt 168.000 Gäste, die nach Leipzig kommen. Ein Marketing-Effekt natürlich für die Region Halle und Leipzig. Aber wenn nur jeder von denen 100 Euro da lässt, hat man allein schon 16,8 Millionen Umsatz, Kosten von ungefähr 15 Millionen. Dazu natürlich noch alles, was drumherum anfällt, die Fanzonen, andere Steuern, die die Stadt einnimmt. Das heißt, da ist es sehr naheliegend, dass sich das lohnt. Und was die UEFA noch anbetrifft, sind die eigentlich, glaube ich, die sind zwar ein Monopolist, weil sie die einzigen sind, die das anbieten können, aber die sind eigentlich relativ verträglich. Also die veröffentlichen auch einen Jahresbericht und da wird klar, 3% ihres Gewinns bleibt in der UEFA und der Rest verteilen sie wieder. Das heißt, also 76%
verteilt wird. Sie sehen nicht, wie die Verteilung erfolgt, dann ist ja das Problem.
Ja, 76% gehen an die Vereine, also beispielsweise Bayern München oder sowas, 13% an die 55 Mitgliedsverbände und 8% fördern sie global irgendwelche Fußballprojekte. Also die sind eigentlich relativ, transparent. Mhm. Muss man natürlich auch nochmal jeden einzelnen Posten sich angucken, aber die Informationen kann man durchaus finden.
Alles transparent, Herr Mayer. Sehen Sie es auch so? Diese, wenn man sich die Zahlen gegenüberstellt, 2,4 Milliarden Euro Einnahmen, vor allem durch TV- und Marketingrechte auf Seiten der UEFA. Die Städte, der Staat in Deutschland sorgt dafür, dass alles stattfinden kann, bezahlt für Polizei, für Fanmeilen etc. Und sitzt auf Kosten von 650 Millionen Euro, wobei viele Kosten da vielleicht noch gar nicht eingerechnet sind. Ist das nachvollziehbar aus Ihrer Sicht?
Ja, lieber Schröder, ich bin jetzt nicht der Meinung, dass alles total transparent ist und auch noch nicht ausreichend transparent ist. Aber diese Zweiteilung, die Frau Sudmann vorgenommen hat, mit Verlaub, der kann ich so nichts abgewinnen. Ich halte die für zu holzschnittartig, zu sagen, die UEFA macht den großen Reibach und die öffentliche Hand in Deutschland, der Steuerzahler, bezahlt die Kosten oder trägt die Kosten. Ich bin Herrn Rusche sehr dankbar, weil er, finde ich, das nochmal auch differenzierter auch dargestellt hat. Ich bin jetzt kein Vertreter und auch kein Verteidiger der UEFA. Nur ich weiß, diese internationalen Sportorganisationen wie IOC, FIFA, UEFA sind derzeit pauschal sehr stark in der Kritik. Aber man muss zwischen den einzelnen Verbänden, glaube ich, schon klar differenzieren. Also ich mache persönlich zum Beispiel einen klaren Unterschied zwischen der FIFA auf der einen Seite.
Das ist der Weltfußballverband.
Der Weltfußballverband mit Infantino an der Spitze, dem ich deutlich mehr Kritik gegenüberbringe als der UEFA auf der anderen Seite. Und ich habe ja schon erwähnt, die Mannschaften, die teilnehmen, bekommen Antrittsprämien. Also jede der 24 Mannschaften bekommt von der UEFA aus diesen Erlösen 9,25 Millionen Euro. Und dann gibt es Prämien, je nachdem, wie weit man kommt. Also der Europameister die Europameistermannschaft, der Verband, der Europameister wird am Ende 28,25 Millionen Euro an Prämie bekommen. Rennen. Also vieles wird wieder ausgeschüttet. Herr Rusch hat ja gesagt, der überwiegende Großteil wird ausgeschüttet. Übrigens beispielsweise auch beim IOC, weil das IOC immer so stark in der Kritik steht, was die Olympischen Spiele anbelangt. Um die geht es jetzt in der Sendung hier nicht. Aber auch das IOC schüttet 95% der Einnahmen, die durch Olympische Sommerspiele, wie jetzt in Paris, generiert werden, wieder an die Mitgliedsverbände aus. Da ist vielleicht Deutschland nicht so darauf angewiesen, wie viele Verbände in Afrika, in Südamerika, in Teilen Asiens. Also diese Pauschalverunglimpfung oder Kritik an den internationalen Sportorganisationen, die finde ich so nicht zutreffend. Mhm. Wo ich der Meinung bin, dass noch mehr Transparenz erforderlich wäre, das sage ich ganz deutlich, Frau Sudmann hat dies kurz erwähnt, das sind die Steuerbegünstigungen, die die UEFA bekommt. Ich sage ganz offen, ich habe kein Verständnis dafür, dass die Bundesregierung auf mehrfaches Nachfragen aus den Reihen der Opposition keinerlei Auskünfte gibt, in welcher Höhe und in vor allem auch in welchen Bereichen im Rahmen der Verträge zwischen dem Bund und der UEFA im Hinblick auf die Europameisterschaft Steuervergünstigungen ins Werk gesetzt werden und ausgereicht werden. Da würde ich mir persönlich noch deutlich mehr Transparenz wünschen.
Sie hören den Wortwechsel in Deutschlandfunk Kultur, die Fußball-Europameisterschaft. In einer Woche beginnt sie. Das ist unser Thema. Wer zahlt, wer profitiert? Darüber diskutieren wir mit Stefan Meyer, sportpolitischer Sprecher von CDU-CSU im Deutschen Bundestag. Wir haben ihn gerade gehört. Heike Sudmann ist dabei von der Linkspartei in Hamburg und Christian Rusche vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Frau Sudmann, die UEFA hat relativ klare Beschreibungen, was die Städte machen müssen, wenn sie Austragungsort sein sollen. Da gibt es eine 223 Seiten fassende Liste, wo ziemlich genau definiert ist, beschrieben ist, was die Städte tun müssen. Das reicht von der Vorschrift 2 Haartrockner mindestens pro Spielerkabine bis hin zu Fanmeilen, die organisiert werden müssen und den Großteil der Kosten auch ausmachen, wenn die Recherchen von ZDF und Spiegel, die Sie ja auch angesprochen haben, zutreffend sind, allein 260 Millionen Euro. Warum lassen sich die Städte das so vorschreiben von einer Organisation, die demokratisch ja nun nicht legitimiert ist, und eine Stadt wie Hamburg, die bezahlt das dann alles. Was bedeutet das für Sie?
Die Frage finde ich sowas von gerechtfertigt, weil es ist der Glaube daran, was auch ganz zu Anfang Herr Meyer ja auch schon mal sagte, die Hoffnung, Fußball als großes Event, als verbindendes Event oder eben auch als Konjunkturmotor. Da wissen wir ja mittlerweile, es ist nicht der Konjunkturmotor, aber alle Städte hoffen ja darauf, dass sie sich auf lange Zeit ein gutes Renommee verschaffen. Und wir wissen ja aber auch, dass bei der Bewerbung einzelne Städte, zum Beispiel Bremen, zusammen mit Bremerhaven gesagt haben, das machen wir nicht mit. Das, was ihr hier von uns fordert, was ihr uns als Vertrag vorlegt, das ist etwas, was man ja wahrscheinlich als Nicht-Jurist als sittenwidrig beschreiben würde. Und ich glaube, die Bremer haben irgendwie gesagt, dass die Veranstalter im Prinzip von allem freigestellt werden, was so im Rahmen der Veranstaltung stattfinden kann und eben, also die Veranstaltenden jetzt als UEFA.
Dass Bremen nicht Austragungsort ist.
Ja, genau. Wer dann sagt, wir stellen uns aber vor, dass ihr euch vielleicht an einzelnen Leistungen beteiligt, hat dazu geführt, dass Bremen nicht mehr dabei war. Und Bremen hat eben als Stadt aber klar gesagt, wir unterwerfen uns nicht komplett. Und das ist etwas, was mir bei den anderen Städten fehlt. Also hier in Hamburg haben wir auch nachgefragt, wieso macht ihr das? Also Hamburg zum Beispiel, das ist anders als das Beispiel von Leipzig, was Herr Rusche sagte. In Hamburg wird die Stadionsanierung, den Trick lasse ich jetzt mal außen vor, vom Hamburger Sportverein bezahlt, vom HSV. Die Stadt Hamburg selbst zahlt über 33 Millionen Euro nach Stand vom letzten Jahr für die gesamten Fanzonen und so weiter. Das heißt, Hamburg investiert ganz viel. Wir hatten gestern im Sportausschuss hier in Hamburg die Frage, wie ist es dann mit dem Sportfördervertrag, der gerade aktuell verhandelt wird, der für die Sportinfrastruktur eben nicht im Leistungs- oder Bezahlfußball notwendig ist. Da sagt dann die Stadt auch, ja, wir müssen gucken, wir haben nicht so viel Geld. Und da muss mir ja auch mal überlegen, kann ich den Euro zweimal ausgeben? Kann ich nicht. Also muss ich doch auch überlegen, wo kann ich vielleicht das Geld besser investieren? Und da finde ich, hat Hamburg wie auch viele andere Städte einfach die Augen zugemacht und hat gesagt, wir werden so viel Erfolg haben mit der EM, es wird so gut für uns sein, wir kriegen so viel mehr Einnahmen, und keine der Städte kann belegen, woher die so viel mehr Einnahmen kommen. Ich sehe eigentlich nur wesentlich mehr Ausgaben. Und nochmal zu einem Thema der Einnahmen, bei den Steuereinnahmen, was Herr Meyer, was Sie, glaube ich, eben nicht erwähnt haben. Ich hätte jetzt gehofft, dass Sie noch aus Ihrer früheren Regierungszeit mir sagen könnten, was es für Steuererleichterungen sind, weil soweit ich weiß, ist unter der CDU-SPD-Regierung zugesagt worden, von euch 15 oder 18 Regierungserklärungen Erklärung dazu, wo die UEFA keine Steuerabgaben hat. Also sei es jetzt die Kapitalertragssteuer oder was auch immer. Und da hätte ich mir gewünscht, dass, oder gehofft, Körperschaftssteuer, Entschuldigung, hätte ich gehofft, dass Sie vielleicht noch wissen, was es waren. Dass der, die heutige Ampel das nicht sagt, finde ich genauso eine Sauerei. Aber es ist ja schon der Grundstein gelegt worden unter CDU und SPD für diese Befreiung. Und auch da kann man sich fragen, warum macht ihr das, wenn es so viel Geld ist? Wenn es stimmt, was ZDF und Spiegel sagen, es sind 250 Millionen Euro, die als Steuergeschenk sozusagen die der Staat nicht einnimmt, dann ist das eine Summe, wo ich denke, wow, dafür hätten wir aber eine Sportinfrastruktur hier in ganz Deutschland aufbauen können, die sich wirklich sehen lassen kann.
Herr Mayer, wollen Sie darauf antworten?
Ja, sehr gerne, weil man muss da schon die Dinge ein bisschen zurechtrücken. Also zum einen mal, wenn es so wäre, dass hier Steuerbefreiungen in Höhe von 200 Millionen Euro ausgereicht werden, dann würde dieser Betrag leider bei weitem nicht ausreichen, um die Defizite, die wir in der Sportstätteninfrastruktur in Deutschland haben, zu beseitigen.
Wir, das war besser als nichts, oder?
Man ja, könnte einiges wir damit haben, machen. Wir haben in unserer Zeit, weil Sie meine Regierungszeit oder die Zeit auch der CDU-CSU, und ich war ja auch parlamentarischer Staatssekretär für den Sport zuständig im Innenministerium, wir haben zwei Programme ins Werk gesetzt, eben gerade auch, um die Sportstätten zu ertüchtigen. Beide Programme sind leider von der jetzigen Ampel Bundesregierung wieder eingestampft worden. Nur so viel dazu. Also man muss das eine tun, ohne das andere zu unterlassen. Nur, um das auch nochmal auf den Punkt zu bringen, der Veranstalter ist die UEFA. Die UEFA hat die Rechte für die Europameisterschaft. Deutschland hat sich beworben, richtigerweise, und es gab deutlich mehr als 10, als die jetzt 10 Austragungsorte, die wirklich tatsächlich Interesse hatten. Sie haben Bremen erwähnt, aber es gab viele Spielstätten, beispielsweise auch noch von der WM 2006, Kaiserslautern oder wie Nürnberg, die jetzt nicht zum Zug kamen. Also das Interesse war noch deutlich größer, als jetzt Städten tatsächlich berücksichtigt werden konnten.
Und, aber ist nicht auch die Frage, ob das noch in Ordnung ist, dass sich ein Land in eine derartige Situation bringen lässt von einem Fußballverband, der sagt, okay, wenn ihr mitmachen wollt, wir setzen die Bedingungen und wenn nicht, dann seid ihr raus. Der Sportsoziologe Günther Gebauer spricht hier von freundlicher Erpressung. Ist das in Ordnung aus Ihrer Sicht?
Ja, das ist die Realität und natürlich kann man nach den Spielregeln spielen oder man kann eben nicht nach den Spielregeln spielen, aber dann ist man nicht dabei. Aber auch hier ist es ja so, es gibt ja regelmäßig bei der Bewerbung um Fußball-Europameisterschaften deutlich mehr Länder oder Länderverbünde, die sich um die Austragung bewerben, als tatsächlich dann berücksichtigt werden können. Also offenbar hat es eine gewisse Attraktivität für ein Land oder auch für mehrere Länder, Austragungsort der Fußball-Europameisterschaft zu sein. Und wir haben ja auch diese Debatte regelmäßig, wenn es um die Bewerbung für Olympische Spiele geht. Man kann schon dieser Auffassung sein, wir spielen nicht nach den Spielregeln des IOCs oder von internationalen Sportorganisationen. Nur dann dürfen wir uns aber auch nicht beschweren, wenn Olympische Spiele regelmäßig in Staaten stattfinden, die jetzt alles andere als demokratische Werte verkörpern, die keine Rechtsstaaten sind, wie beispielsweise jetzt jüngst bei den Olympischen Spielen in Russland, die Winterspiele beziehungsweise in China, in Peking. Also man muss dann schon als Rechtsstaat, als Demokratie auch so offen sein, sich zu bewerben. Und da gehört eben auch ein Stück weit mit dazu, nach den Spielregeln des jeweiligen Verbandes zu spielen. Nur ich habe wirklich kein Verständnis für dieses doch sehr deutliche Bashing gegenüber der UEFA. Wir haben vorher über den Mehrwert der Europameisterschaft gesprochen. Der Einzelhandelsverband hat zutage gefördert, dass allein in diesen 4,5 Wochen 3,8 Milliarden Euro umgesetzt werden von den Besucherinnen und Besuchern in Deutschland. Und da wird natürlich auch Steuer drauf erhoben, da fällt Umsatzsteuer an, die den Ländern sowie dem Bund zugutekommen. Also man darf die Kosten, die unmittelbare Austragung der Spiele, der Europameisterschaft anbelangt, nicht isoliert betrachten, sondern man muss schon sehen, was da nebenbei noch alles mit dazukommt. Und Frau Sudmann hat, finde ich, da auch die Leistung von Hamburg, ich bin jetzt weit davon entfernt, Hamburg zu verteidigen, aber Hamburg hat aus meiner Sicht auch durch dieses Label Active City, das ja entstanden ist im Zuge der möglichen Bewerbung um olympische Sommerspiele.
Erfolglosen Olympia-Bewerbung.
Richtigerweise, ja, haben Sie recht. Aber genau, zum Glück erwähnen Sie es, liebe Frau Sudmann, es war eine erfolglose Bewerbung um olympische Spiele, aber was Hamburg, glaube ich, richtig gemacht hat, und die Regierung von Hamburg gehört einer anderen Feldpostnummer an als ich, deswegen sage ich es aber trotzdem, es ist richtig gewesen, trotz der erfolglosen Bewerbung um olympische Sommerspiele nachhaltig dabei zu bleiben, sich als sportbegeisterte und sportaffine Stadt zu präsentieren. Und das ist Hamburg, das sage ich mal mit sehr viel Respekt und Anerkennung, in den letzten Jahren gelungen. Auch mit der Triathlon-Weltmeisterschaft, die ausgetragen wurde, auch dieses Jahr wieder ein Weltcup im Triathlon. Also das ist schon ein Label, das sich Hamburg erarbeitet hat. Und deswegen passt es aus meiner Sicht auch gut in dieses Konzept, dass Hamburg Austragungsort bei der Fußball-Europameisterschaft ist. Und Sie haben die Sanierung des Volksparkstadions erwähnt, die war ja dringend notwendig. Sie haben den Aufstieg von St. Pauli erwähnt. Ich fände es persönlich auch, obwohl ich Fan des FC Bayern München bin, auch nicht schlecht, wenn der HSV wieder mal in der ersten Liga spielen würde. Dafür ist es aber erforderlich, dass das Stadion auch erstligatauglich ist. Und deswegen diese jetzt im Zuge der EM stattgefundene Sanierung des Volksparkstadions war über die EM hinaus ein richtiger Schritt, um Hamburg auch weiterhin attraktiv zu machen als sportbegeisterte Stadt.
Also in Hamburg war es ja so, dass 2015 die Mehrheit der Bevölkerung gesagt hat, wir wollen die Olympischen Spiele so nicht haben. Da war einer der Hauptpunkte die Finanzierung, die nicht klar dargestellt werden konnte. Und in der Folge hat Hamburg dann ein anderes Programm entwickelt, das Active City Programm. Wir können darüber streiten, was daran alles gut und schlecht ist, aber Sie nehmen es ja als bayerischer Mitbürger wahr, dass es irgendwie ausstrahlt. Das heißt aber, durch die Verweigerung sind andere Sachen entstanden. Und Sie haben vorhin angesprochen, es kann ja nicht sein, dass Olympische Spiele nur noch in Demokratien stattfinden können. Da gebe ich Ihnen recht, aber wenn ich merke, es ist nicht möglich, dass es in Demokratien stattfindet, weil diese Demokratien sagen, oder die Bevölkerung sagt, es ist zu teuer. Warum mache ich dann Olympische Spiele mit, wenn sie woanders stattfinden? Muss ich nicht beim IOC ansetzen? Muss ich nicht sagen, wenn das IOC so ist, wie es ist, auch wenn es jetzt sich einen Reformprozess gegeben hat und sagt, Leute, wir werden ganz toll, muss ich da nicht sagen, es muss noch weitere Veränderungen geben? Warum unterwerfe ich mich als Land oder unterwerfe ich mich als Stadt diesem Diktat? Und das, finde ich, wird überhaupt nicht beleuchtet. Das klingt immer so, als wenn das alles wirklich so Naturgesetze sind, dass IOC kann nicht anders, die FIFA kann nicht anders, die UEFA kann nicht anders. Nein, die könnten anders. Es muss nicht so verteilt werden, wie es jetzt ist. Ich würde immer noch mal bei FIFA, bei UEFA, bei IOC gucken, was kann ich ändern, und es nicht hinnehmen wollen, dass es alles so bleiben muss, wie es ist.
Herr Rusche, ich würde Sie gerne auch noch mal mit reinholen. Das Stichwort Olympia ist gefallen, vielleicht auch als negatives Beispiel, wohin Kommerzialisierung führen kann, nämlich dahin, dass viele Städte, wo die Bürger noch wirklich beteiligt werden, sagen, danke, da machen wir nicht mit, das ist uns zu teuer, das, was ihr hier verlangt. Und dass solche Großturniere dann zunehmend abwandern in Länder wie Saudi-Arabien, China, Russland. Ist das eine Gefahr auch für den Fußball, für Turniere wie Fußball-Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft?
Also da muss man natürlich erst mal sagen, warum können die denn überhaupt diese Forderung stellen? Und dann ist natürlich klar, weil sie eben der Monopolist sind. Ja, das heißt, die UEFA hat die Rechte, FIFA hat die Rechte an der WM, dann hat man das IOC an den Olympischen Spielen. Das heißt, die können dann sagen, okay, wenn ihr es haben wollt, dann spielt ihr nach unseren Regeln. Und bei der EM und WM kommt ja noch oben drauf, dass wir dann auch einen Wettbewerb zwischen den Städten haben und deswegen ein Monopolist und viel zersplitterter Wettbewerb auf der anderen Seite sorgt dann dafür, dass die eben sagen können, das ist mein Angebot, nehmt es oder lasst es bleiben. Ja, das heißt, das ist erstmal das Problem. Das zweite ist natürlich, wenn man dieses Problem hat, wenn man da noch Steuern drauf macht, weiß ich nicht, ob die UEFA die bezahlt oder ob die erst einfach auf die Preise oben drauf schlagen. Ja, das heißt, wenn die EM sowieso stattfinden soll und man das nicht an der Bürokratie scheitern lassen will, würde man dann, glaube ich, auch höhere Preise akzeptieren. Das heißt, das weiß ich nicht, ob die Besteuerung überhaupt in so einem Setting funktionieren kann.
Aber wir haben ja zum Beispiel das Thema Polizeieinsätze. Das wird jetzt auch bei der Europameisterschaft ein Thema sein. Wir haben es auch in der Bundesliga. Die Stadt Bremen führt seit 10 Jahren einen Rechtsstreit mit der Fußballliga, weil sie sagen, für Hochrisikospiele, wo wir also besonders viele Polizisten bereitstellen müssen, damit die Sicherheit gewährleistet wird, die ja für alle wichtig ist, da muss sich der Fußball, da muss sich konkret die Deutsche Fußballliga dran beteiligen. Das ist ein Streit, der jetzt demnächst dann auch vor das Bundesverfassungsgericht gehen wird. Herr Mayer, ist das nicht eine berechtigte Frage, dass da Kosten, Zusatzkosten, die vom Steuerzahler bezahlt werden, dass die auch von denen zumindest zum Teil mitgetragen werden, die davon profitieren? Also wenn wir bei der Europameisterschaft auch bleiben, von der UEFA.
Ja, die Frage ist natürlich berechtigt, nur ich persönlich beantworte die Frage anders als der bremische Senat und insbesondere der Innensenator von Bremen. Ich halte das für, ehrlich gesagt, reichlich populistisch. Bei Hochrisikospielen den Vereinen die Kosten für die Polizeieinsätze aufzubürden. Ich weiß, dass da sehr schnell natürlich auch gewisse Stigmata bedient werden, so nach dem Motto, ja, diese Millionarios, die verdienen ohnehin so viel und die Fußballvereine, die Erstligisten, die haben einen riesen Reibach und machen sich die Taschen voll und die Allgemeinheit zahlt. Man muss natürlich auch sehen, was der Fußball, insbesondere auch die erste und zweite Fußball-Bundesliga, an wirtschaftlicher Dimension in Deutschland darstellen und auch an Steuern zahlen. Das darf bei all dem nicht vernachlässigt werden. Allein die DFL führt an den Staat, an die öffentliche Hand im Jahr, beziehungsweise die 38 Mitgliedsvereine, 1,4 Milliarden Euro ab. Also das ist auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Und man muss nur mal sehen, wenn man eine Demonstration veranstaltet, wenn man ein Freiluftkonzert veranstaltet und es fallen im Zuge dessen Kosten für Polizeieinsätze, dann muss der Veranstalter auch die Kosten nicht tragen. Also ich habe kein Verständnis dafür, hier isoliert jetzt den Fußball anders zu behandeln als andere Zweckveranlasser. Für die Sicherheit in den Stadien sind ohnehin die Vereine zuständig. Nur ist es aber aus meiner Sicht einfach nur mal die Aufgabe der öffentlichen Hand und auch der Polizeien, sowohl des Bundes als auch der Länder, für die Sicherheit und die Ordnung im öffentlichen Raum zu sorgen. Und ja, Sie haben jetzt das Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht erwähnt. Das war ja vor kurzem die mündliche Verhandlung. Man muss mal sehen, in den nächsten Wochen wird das Urteil erwartet. Bin selbst gespannt, ob die bisherige Jurisdiktion, insbesondere des OVGs in Bremen, bestätigt wird oder nicht. Aber ich halte es, um es mal offen zu sagen, für reichlich populistisch, hier die Vereine in die Verantwortung nehmen zu wollen, beziehungsweise auch, was die Euro jetzt anbelangt, die UEFA. Das ist nun mal so, dass der Staat die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten hat.
Frau Sudmann, sehen Sie das auch so, reiner Populismus?
Ich kann die Versuchung verstehen, den der Innenminister in Bremen erliegt, aber erstaunlicherweise haben ja Mayer und ich da einen Punkt, wo wir gewiss im Ansatz übereinstimmen. Wo endet das dann? Endet das daran, dass dann Demonstrationsveranstalter, Veranstalterinnen dann auf einmal auch, weil man sagt, das ist eine Hochrisikodemo, auf einmal auch die Kosten tragen müssen? Und wir haben jetzt schon eine Entwicklung, dass wenn sie auf einmal für einen Gewahrsamnahmen auch schon Gebühren zahlen, weil sie auf einer Demonstration was gemacht haben, was die Polizei sozusagen dazu gebracht hat, sie in Gewahrsam zu nehmen. Und das ist echt eine Gratwanderung. Von daher bin ich sehr gespannt auf das Urteil. Natürlich kann ich verstehen, das geht ja den meisten, die denken, ey, die kriegen so viel Geld bei jedem Spiel, und warum muss jetzt die Allgemeinheit dafür bezahlen? Aber das wirklich abzugrenzen, was ist dann noch eine Aufgabe der Polizei und was ist auf einmal privat zu finanzieren, das wird sehr schwer. Mhm. Und für mich ist da, Sie haben es ja vorhin angesprochen, die Demokratie, die demokratischen Rechte auf Demonstrationen stehen für mich ganz weit oben und das darf nicht zu teuer werden.
Ja, ist ja auch mal schön, wenn Linkspartei und CSU auf einer Linie sind.
Da haben Sie doch was geschafft heute.
Herr Mayer, Sie haben gesagt, Kommerzialisierung gab es immer, aber so ganz stimmt das natürlich nicht. Wenn wir jetzt von 2,4 Milliarden Umsatz 2024 sprechen, dann ist das 10-mal so viel wie im Jahre 2000, als die Fußball-Europameisterschaft in den Niederlanden und Belgien stattfand. Das heißt, das Rad dreht sich und es dreht sich immer schneller. Und wir merken ja, das Lagerfeuer, von dem Sie auch gesprochen haben, vor dem wir uns alle gerne versammeln, das ist ein romantisches Bild, aber trifft so vielleicht auch nicht mehr ganz zu. Und sorgt auch unter den Fußballfans ja für zunehmendes Unbehagen. Und wir haben jetzt in der vergangenen Bundesliga-Saison ja einen bemerkenswerten Fall erlebt, wo sich dieses Unbehagen an der Kommerzialisierung ganz konkret Bahn gebrochen hat. Es ging um einen Einstieg eines Investors bei der Deutschen Fußballliga, der 1 Milliarde Euro mitbringen wollte, um die Vermarktung der Bundesliga zu stärken und daran dann auch teilhaben zu wollen. Das hat zu den berühmten Tennisball-Protestaktionen geführt, die dann immer wieder Spiele auch unterbrochen haben lassen, weil dann die Tennisbälle erstmal vom Fußballfeld weggeräumt werden mussten. Wie groß schätzen Sie dieses Unbehagen ein? Sind das nicht deutliche Warnsignale, dass man es auch überdrehen kann, dass eben diese Leidenschaft, für die Fußball steht, auch an ein Ende kommen kann?
Diese Gefahr sehe ich sehr wohl. Und ich habe persönlich natürlich auch viel Verständnis für den Unmut in der Fanszene und auch für das Unbehagen vieler Fangruppierungen, was das Überhandnehmen der Kommerzialisierung, also der Überkommerzialisierung des Fußballs anbelangt. Nur muss man konkret, was dieses Thema anbelangt, natürlich sich schon einmal genau ansehen, um was ging es. Es ging darum, dass es Überlegungen in der DFL gab, ein sogenanntes Investorenmodell ins Werk zu setzen, um insbesondere auch Gelder zu akquirieren, um die Digitalisierung der DFL voranzutreiben, um die Internationalisierung der DFL auch außerhalb des deutschen Raums auch voranzutreiben. Und eine Idee war, einen Investor mit ins Boot zu nehmen für 20 Jahre, ihm eine kleine Minderheitsbeteiligung an der DFL zu geben, ohne dass er in irgendeiner Weise Einfluss nehmen hätte können auf die Spielansetzungen, auf den operativen Betrieb der beiden Bundesligen. Und per se habe ich da durchaus mal gewisse Sympathie dafür gehabt. Ich glaube, es ist seitens der DFL nicht so optimal kommuniziert worden, was überhaupt hinter diesem sogenannten Investorenmodell steckt. Nur bei allem Verständnis für den Unmut und das Unverständnis vieler Fußballfans, es ist natürlich alles auch ein Stück weit doppelzüngig, das sage ich schon auch ganz deutlich. Viele wünschen sich noch so, sie haben die EM 2000 erwähnt in Belgien und den Niederlanden, und viele sagen, naja, wäre doch schön, wenn die erste Liga noch so ablaufen würde wie in den 80er Jahren mit Eintracht Braunschweig und mit vielen Mannschaften, die Traditionsclubs sind. Auf der anderen Seite freuen wir uns auch, oder haben wir teilweise sogar die Erwartung, dass unsere Bundesligisten nicht nur in Deutschland gut spielen, sondern auch europaweit gut spielen. Wir freuen uns, wenn Borussia Dortmund ins Finale der Champions League kommt, wenn Bayern München weit kommt, wenn Leverkusen jetzt europaweit Erfolg hat. Das ist einerseits alles erfreulich und wird teilweise sogar erwartet. Auf der anderen Seite wünschen sich aber manche die Zustände der 80er und der 90er Jahre zurück. Und beides wird nicht gehen. Also man muss sich dann schon für einen Weg entscheiden. Wollen wir eine wettbewerbsfähige DFL, vor allem eine wettbewerbsfähige erste Liga, die auch mal mit der Premier League mithalten kann, die mit der Serie A in Italien mithalten kann, mit der ersten Liga in Frankreich und in Spanien, oder wollen wir dies nicht? Und das kann man alles gut oder schlecht finden, nur die Premier League hat die deutschen Bundesligisten schon weit abgehängt, was die Einnahmensituation anbelangt. Das kann man alles kritisieren, und ich habe viel Verständnis dafür, wenn da früher Oligarchen eingestiegen sind, wie bei Chelsea, oder irgendwelche Saudis, die Geschicke von Premier League Clubs leiten. Das kann man alles negativ konnotieren und kritisieren. Aber dann muss man auch so ehrlich sein und sagen, okay, dann müssen wir uns auch damit abfinden, dass auch Top-Clubs in Deutschland wie Bayern München oder wie Dortmund langfristig mit diesen Clubs nicht mehr mithalten können.
Herr Rusche, Frau Sudmann, sehen Sie das auch so? Es gibt keine Alternative, wenn wir wettbewerbsfähig sein wollen als Fußballnation?
Erstmal gibt es immer eine Alternative. Dieser Spruch, wäre es nur Alternative, das glaube ich nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass es nur schlecht kommuniziert war, weil es haben sich ja auch Vereine dagegen ausgesprochen, und ich glaube, also für mich war es ein richtig tolles Signal, wo ich auch nochmal gedacht habe, all die Menschen, die immer glauben, diese Fußballfans, das sind doch alle Deppen, die haben keine Ahnung, weil die Fans haben ja auch gezeigt, wie intensiv sie sich mit diesem Modell auseinandergesetzt haben. Und ich finde, zu Recht haben sie das abgelehnt, und zu Recht war ihr Protest auch erfolgreich. Und dieses Unbehagen, was sie beschrieben haben, haben wir ja auch ganz aktuell bei Borussia Dortmund. Ich meine, der Einstieg von Rheinmetall, wo es erst noch hieß, die Fangruppen hätten ihm zugestimmt. Das ist ja komplett anders. Und das ist für mich auch ein Signal, was wirklich verheerend ist. Es soll auf Tore geschossen werden. Es soll nicht unterstützt werden, dass auf Menschen geschossen werden kann, indem man einen Rüstungsbetrieb jetzt eine großartige Sponsorenwerbung erlaubt. Also insofern bin ich sehr, sehr froh, dass wir im Fußball solche kritischen Fans haben und Fans haben, die sich wirklich auch mit den Sachen auseinandersetzen und nicht, wie einige sagen, nur saufend und gröhlend durch die Gegend laufen. Nein, sondern die sind wirklich fit, und das ist sehr erfreuliches Zeichen gewesen.
Herr Rusche, wie sehen Sie das Verhältnis? Auf der einen Seite wollen wir erfolgreichen Fußball, aber nicht Kommerz um jeden Preis. Gibt es da einen guten Mittelweg?
Also persönlich muss ich jetzt erstmal sagen, auch wenn es jetzt falsch zitiert ist, also Geld per se schießt ja erstmal keine Tore. Na, das hat man ja auch an Borussia Dortmund gesehen. Die haben es eben ins Champions League-Finale geschafft, obwohl die ganzen Premier League-Club viel mehr Geld quasi auf der Kante haben, höhere Gehälter auch zahlen können. Ne? Und dennoch schaffen es eben beispielsweise Olympiakos Piräus oder der BVB ins Finale und gewinnen da oder verlieren auch. Ne, das ist das eine. Und das andere ist, ob man das Spiel mitmachen muss, das ist, würde der Spieltheoretiker sagen, man muss mal das Spiel vielleicht hinterfragen. Also für mich ist das vielleicht was anderes, weil meine präferierten Mannschaften spielen in der dritten und vierten Liga, der Verein meiner Heimatstadt in der Landesliga, und da findet man durchaus für 5 € Eintritt und eine Wurst zusammen und kann dann Nachmittag Fußball gucken.
Da gibt es noch ehrlichen Fußball.
Genau.
Ein schönes Schlusswort. Das war der Wortwechsel in Deutschlandfunk Kultur. In einer Woche beginnt die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Wir haben über Kosten und Einnahmen gesprochen und wir haben über mögliche Grenzen der Kommerzialisierung des Fußballs diskutiert mit Stefan Mayer, sportpolitischer Sprecher der CDU-CSU im Deutschen Bundestag, Heike Sudmann von der Linkspartei in Hamburg und zuletzt haben wir gehört Christian Rusche vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln.